Vielen Dank auch an Angeli, die so fröhlich den Gedanken gespielt hat, aber sie ist jetzt nicht da. Oh, doch. Ich habe dich leider nicht gesehen. Danke, das war wirklich so tanzeinladend, so früh am Morgen, so richtig schön und frisch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle gut rasten können. Wir sind immer, wenn wir ankommen, ein bisschen am ersten Tag so noch immer in unserer Welt, aber heute wird sich das verändern, hoffentlich. Ich wollte euch nur ganz kurz erinnern, was wir gestern gehört haben in dem Vortrag, damit ihr dann vorbereitet diesen morgigen Vortrag auch empfangen könnt. Nämlich, gestern haben wir wieder einmal gehört, was das bedeutet, im inneren Raum zu sein. Und Maharaj hat uns eine kurze einleitende Geschichte erzählt, was vorgefahren ist bei der Kreuzfahrt. Menschen, die so eingetunt sind, auf so einem riesengroßen Schiff zu sein und eine Woche zu verbringen und die wirklich das Leben so nach außen führen, nicht? Und die wollen alles perfekt haben und regen sich auf, wenn zwei Eiswürfel anstatt von drei Eiswürfeln im Glas sind und so weiter und so weiter. Und dann hat er eben verglichen, was es bedeutet, wenn man ein Devote ist und wenn man den Weg nach innen geht, wie man durch nichts gestört werden kann, weil man eben in diesen inneren Raum in Berührung mit Krishna kommt. Und wenn ihr euch erinnert, er hat uns eine wunderschöne Geschichte erzählt über den König und den Brahmana. Der König, der 20 Jahre lang einen Tempel gebaut hat, und dann hat er sich endlich gefreut, Krishna in dem Tempel zu empfangen an einem Eröffnungstag. Doch Krishna ist ihm im Traum erschienen und hat gesagt, leider kann ich nicht zu dir kommen, weil da gibt es einen anderen Devote, den Krishna das, und er macht auch eine Eröffnungszeremonie und ich komme zu seinem Tempel. Und der König hat sich dann gewundert, nicht warum, wer ist das und so weiter. Und dann hat er herausgefunden, dass es ein Sadhu war, der eben seit sehr vielen Jahren den Tempel im Inneren bauen wollte. Und ich finde das so sehr interessant, wie auch wenn man ein Devotee wird oder auf dem Weg geht, könnte man ja das Leben theoretisch, das Devotee-Leben auch so nach außen leben, nicht? Aber Maharaj wollte uns gestern hinweisen, wir sollten wirklich den Tempel in unserem Herzen bauen. Und er hat auch gesagt, freut ihr euch darauf und denkt ihr darüber nach. Ja. Und das war wirklich eine gute Frage, einfach mal zu überlegen, wie oft denken wir darüber nach, über diesen inneren Tempel. Und Krishna, einen Tempel zu schaffen, wo wir wirklich Krishna einladen können. Und daraufhin hat er auch gesagt, eines der Wege, um diesen Tempel zu bauen, ist der heilige Name. Oder durch das Chanten der heiligen Namen machen wir das. Und heute und auch morgen möchte er uns über Kirtan Sambandha erzählen. Oder wie wir das machen können. Und wir freuen uns schon sehr auf den Vortrag. Ja, es geht wirklich darum, dass man es lernt, wie man richtig Kirtan macht. Also dieses Samyak-Kirtan, was die Wurzelwort von Sankirtan ist. Also wie man Kirtan richtig macht. Gut, Maharaj, ich möchte an dich übergeben. Und vielleicht zur kleinen auch Erinnerung, früher haben wir gesagt, bei den Retreats, diese Morning-Vorträge sind so gestartet, dass ihr durch drei Prozesse geht. Eines ist, ihr hört etwas. Und dann, das heißt Shravanam in Sanskrit, und dann kommt der Prozess, der heißt Manasam, oder man überlegt sich, was man gehört hat, und dann kommt Nididhyasam, oder Deep Reflection, also tiefe, sagen wir mal, Bearbeitung von diesen Informationen. Und während ihr euch das anhört, schreibt ruhig mit die Punkte, die euch wirklich berühren, und dann könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Und das Beste ist natürlich, um diesen dritten Prozess, den Schlüsselprozess von Nididhyasam zu machen, vielleicht mit einem der Retreat-Teilnehmer euch kurz darüber zu unterhalten. Ja, also nur so als ein kleiner Hinweis. Maharaj?
Krishna. Die Gelande sollte eigentlich bei einem Nandini bekommen. Das ist eine echte Bharati-Gelande. Diese. Devaya. In das heutige Thema Samyak Kirtan oder Sankirtan, richtiges oder vollständiges Kirtan, werden wir einen Text aus dem Bhagavatam lesen, welcher, sagen wir mal, ja, eines der ganz wichtigen Kernaussätze des Aussagen, wollte ich sagen, eines der ganz wichtigen Kernaussagen des Bhagavatam bildet. Nämlich eines der wichtigsten Aussagen des ganzen Bhakti-Gedankens schlechthin, dass man durch Bhakti in eine lebende Verbindung mit Krishna tritt. Der Text ist dem 11. Kanto entnommen, findet sich im 2. Kapitel, Vers 36. Kayena vacha manasendriyeva.
Kayena vacha manasendriyeva.
Buddhyat manavanu shrita svabhava.
Buddhyat manavanu shrita svabhava.
Karoti yat yat sakalam parasmai.
Karoti yat yat sakalam parasmai.
Narayana yeti samapayetan.
Narayana yeti samapayetan.
Kayena vat. Schlage mal die Sanskrit, die Übersetzung des Sanskrit-Begriffes. Übersetzung. Ganz entsprechend der jeweiligen Natur, die man im bedingten Leben erlangt hat, sollte man alles dem Herrn opfern, was man mit dem Körper tut, mit den Worten sagt, mit dem Geist denkt und was in den Sinnen der Intelligenz oder dem gereinigten Bewusstsein vorangeht. Man sollte denken, all dies, also was ich mit dem Körper, mit den Worten, den Geisten und den Sinnen tun, all dies ist zur Freude des höchsten Herrn Narayan. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentierte in diesem Zusammenhang, dass ein Mensch, der seine Sinnesaktivitäten und das, was er mit dem Geist denkt und den Worten sagt, der Intelligenz und dem Ego und dem Bewusstsein tut, wenn er das im Dienste des höchsten Herrn einsetzt, kann er eigentlich nicht mehr auf der gleichen Ebene eines betrachtet werden, wie wo ein Kami steht, der nur für persönliche Sinnbefriedigung aktiv wird. Obwohl solch ein Mensch anscheinend immer noch eine bedingte Seele ist, ist es doch so, dass jemand, der die Früchte all seiner Tätigkeiten dem Herrn darbringt, nicht mehr von den endlosen Leiden berührt werden kann, die aus den Reaktionen von materialistischen Aktivitäten hervorgehen. Srila Sridharaswami ist der bedeutende Kommentar des Bhagavatam, hat zu diesem Vers gesagt: Obwohl man noch immer in der körperlichen Auffassung des Lebens sein mag, sollte man dennoch die Früchte seines Tuns der höchsten Persönlichkeit Gottes darbringen. Ich überspringe mal und renne so ein bisschen mit euch durch den Körper da. Also es geht mir bei der Auswahl der Zitate aus diesem Körper darum, diese Zitate euch vor Augen zu führen, die mit dem zentralen Thema unseres ersten vollen Seminartages in Zusammenhang stehen, nämlich, dass man in Verbindung tritt mit Krishna. Ein ähnlicher Vers, der also eine ähnliche Aussage hat, was immer du tust, gebe es Krishna hin, findet sich in der Bhagavad Gita. Ihr kennt, die Brahmanen unter euch kennt ihn, wir können es zusammen chanten. Yat karoshi yad ashnashi yad yuhoshi dadasi yad yat tapasyasi kauteya tat kurushva madarpanam osum kuntis. Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du darbringst und alles, was du weggibst, alle Austerities, Enthaltungen, die du auf dich nimmst, all das sollte getan werden als eine Darbringung, die du mir gibst. So, an dieser Stelle kann jetzt ein Einwand erhoben werden, ein Einwand, der komischerweise total präsent in unserer Bewegung ist. Ja, aber wenn man gewöhnliche Tätigkeiten ausübt, mit einem materiellen Körper und mit einem materiellen Geist, nicht als spirituelle Seele, wie können solche Aktivitäten dann dem höchsten Herrn dargebracht werden, der doch völlig transzendental zur materiellen Welt ist? Ist ein guter Einwand. Kann ich überhaupt in Beziehung zu Krishna treten? Ich bin doch noch so bedingt. Ich habe doch nur materiellen Körper und materiellen Geist. Wie soll das zu Krishna gehen, der völlig transzendental ist? Das ist, ich habe festgestellt, auch wir sind manchmal so geschult worden, kann ich denn überhaupt in Verbindung mit Krishna treten? Schau mich doch an, ich habe einen materiellen Körper und all meine Denkensmuster, die ich habe, lassen sich sehr gut psychologisch vorhersagen, weil ich einfach eine total bedingte Seele bin. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat auf diesen Einwand hin eine tolle Beschreibung gegeben. Wie man selbst seine gewöhnlichen Aktivitäten im höchsten Herrn darbringen kann. Er sagt, ein gewöhnlicher Mensch, der nur an Sinnbefriedigung, für Sinnbefriedigung lebt, beginnt seine Aktivitäten am Morgen, indem er Stuhl passt und pinkelt, seine Zähne putzt, seinen Mund mit einem Zungenschaber reinigt, dann ein Bad nimmt und schließlich seine Freunde und Familienmitglieder trifft, um mit ihnen schnell durch den Tag durchzugehen und eine Orientierung zu schaffen. Auf diese Weise, also so ähnlich, gibt es dann noch viele andere Tätigkeiten am Tag, die ein Sinnbefriediger ausübt, um Glück zu finden. Also das sind ganz gewöhnliche Tätigkeiten, die hier beschrieben werden. Morgentoilette und das Treffen mit den Freunden und Verwandten und dann, wenn man den Tag bespricht und dann den ganzen Tag, den man so tut mit Arbeiten und in der Früh. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, und ein Devoti des höchsten Herrn Narayans sollte all seine täglichen Aktivitäten für die Freude des höchsten Herrn auf genau die gleiche Weise ausüben. Also du putzt dir die Zähne für Krishna, zu Deutsch gesagt. Du triffst dich mit deinen Freunden, weil du mit ihnen und den Familienmitgliedern, weil du sagst, wie machen wir das heute zu Krishnas Freude? Wie entwerfen wir den Tag? Amen. Auf diese Weise wird alles, was wir tun, während des Tages zu Bhaktianga oder einem zusätzlichen Aspekt unseres hingebungsvollen Dienstes zu Krishna. Eine supplementary Aspekt. Supplementary heißt so ein bisschen, das ergänzt. Ein gutes Beispiel, was Bhaktivinoda Thakur in diesem Zusammenhang gibt, was mich sehr nachdenken lassen, ist, dass der Devoti morgens ein Bad nimmt. Und diese reinigende Tätigkeit, also dieses Bad, ist keine spirituelle Tätigkeit. Es geht da um eine hygienische Maßnahme. Aber weil er nur dann Krishna verehren kann, wenn er sauber ist und sich gereinigt hat, ist auch das Nehmen eines Bades hängt im Zusammenhang mit der Verehrung Krishnas. Versteht ihr die Idee? So wird also selbst eine materielle Tätigkeit wie ein ganz normales Morgenbad zu einem Supplementary, eine ergänzende Zusatztätigkeit des Bhakti und wird somit auch zu Bhakti. Versteht ihr? Euer Morgenbad ist ein heiliges Morgenbad. Es ist mit Krishna in Zusammenhang gebracht und ist somit eine Verbindung, weil es ist nötig, damit ihr auf den Altar geht und verehrt oder andere Tätigkeiten wie Chanten macht oder und so weiter. Ich finde, es ist ganz zentral, weil bei unserer hochphilosophischen Bewegung geht mir manchmal etwas ab, nämlich der einfache Grundgedanke, dass mein Leben für Krishna ist. Und dass ich mit Krishna in Verbindung bin. Dass ich also auch, wenn ich zur Arbeit gehe und Krebspatienten einen Rat gebe, wie sie ihr Leben gesünder führen können und möglicherweise, also hoffentlich, von dieser Krankheit, die sie befallen hat, frei werden kann, das kann auch zu Bhakti werden. Das alles kann zu Bhakti werden. Wir brauchen nicht mehr ein von Krishna getrenntes Dasein zu führen, weil wir ja noch einen materiellen Körper haben oder einen materiellen Geist, der ja irgendwie in dieser Welt noch mit bedingten Tätigkeiten beschäftigt ist. Das ist ein ganz wichtiges Punkt. Diese einfache Kindhafte, will ich mal sagen. Kindhafte ist vielleicht nicht so. Childlike, wie sagt man das so? So wie ein Kind, diese Gottesfrömmigkeit eines Kindes. Nicht? Der kommt und ich weiß, als Kind habe ich auch Blumen gepflückt und auf einen Stein getan und hat gebetet zu Gott, die sind für dich. Das riecht auch so gut. Nicht? Und später im Krishna-Bewusstsein habe ich gelernt, das kann ich nicht tun. Der Stein ist doch nicht rein. Sieht doch jeder. Da hat ein Vogel drauf. So seine Kunst, abstrakte Kunst verrichtet. Das geht doch nicht. Jeden Abend habe ich gebetet als Kind. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich bin jetzt noch ein bisschen wild, aber mach mich fromm, dass ich dann dahin komme. Später habe ich gelernt, mit so einfachen Gedichten, also einfachen Kinderreihen, kann man sich doch nicht an Gott wenden. Sanskrit-Verse musst du zitieren, mein Junge. Und zwar die Gebete der vorangehenden Acharyas musst du beten, nicht deine eigenen. Das habe ich oft theologisch gesehen und hab dann auch, ja, jung und unbelesen, nicht? Und hab dann auch gesehen. Und heutzutage sehe ich das ganz klar, denn diese Erziehung, die falsch ist, weil sie nicht dem Bhagavad-Tam-Ideal entspricht, nicht? Und nicht diesem Bhagavad-Tam-Vers, dass die Devotis zum Beispiel dazu geführt hat, wir können nicht direkt über Krishna hören, wir sind nicht fortgeschritten genug. Das ganze Ding, was wir machen, heißt Krishna-Bewusstsein. Hallo. Nicht? Es geht darum, Krishna ins Bewusstsein zu kriegen. Da haben wir beim letzten Govardhan-Retreat haben wir darüber gesprochen. Da haben drei ältere Devotees gesagt, mein Gott, mir wird jetzt klar, in unserer Bewegung sprechen wir gar nicht über Krishna und seine persönlichen Aktivitäten und seine Vorlieben und was er so denkt über den Tag. Das ist gar kein Thema. Und wir verlieren so viel gute Devotees deswegen, weil die einfach merken, ich will über Krishna hören. Ich bin wegen Krishna hier. Die ganze Philosophie soll uns dazu bringen, wir haben das gestern gehört, immer an Krishna zu denken und ihn nie zu vergessen. Was ist eine Obsession in Krishna? Eine Obsession ist ein bisschen das negative Wort. Eine totale Versenkung in Krishna. Das soll erreicht werden. Nur so wird unser materielles Gedankengut, sage ich mal, das Treibgut, was die Wellen Mayas da reingetragen haben in unseren Geist, wieder rausgetragen werden. So, ich sage noch die letzten Verse. Jiva Goswami hat ein paar fantastische Verse zitiert, die die Entwicklung der Liebe zu Gott zeigen. Und zwar ist es sehr schön, er gibt eine Reihenfolge. Jiva Goswami ist ja so schön systematisch immer, wie wir dazu kommen, unsere Verbindung zu Krishna nach und nach zu entwickeln. Erstmal betet er, möge der barmherzige Herr mir seine Barmherzigkeit erweisen, indem er mir demonstriert, wie sinnvolle Wünsche nur Leid bringen. Dass man merkt, mein solches Leben ist nichts für mich. Nächster Text. Unintelligente Menschen haben eine untrügliche Zuneigung für die Objekte der Sinnbefriedigung. Es ist mein Wunsch, Krishna, dass ich dich in ähnlicher Weise wie die materiellen Menschen materielle Dinge erinnern, dass ich dich immer erinnere, sodass die gleiche Anhaftung auf dich angewandt wird und nie mein Herz verlässt. Schön, ne? Das ist mein Gebet auch, ehrlich gesagt. Oh Krishna, so wie man an die Dinge der Welt denkt, so will ich an dich denken, sodass dieser Gedanke niemals mein Herz verlässt. Das ist also die zweite Stufe. Erstmal kehrt man sich ein bisschen vom materiellen Leben und sinnvollen Wünschen ab und dann betet man zu Krishna, möge die Anhaftung, die ich vorher an materielles Leben geführt habe, möge die jetzt nie wieder mein Herz verlassen und möge die auf dich gerichtet werden und nie mein Herz verlassen. Und es gibt Jiva Goswami einen tollen Vers, den ihr bestimmt schon oft gehört habt. Das ist ein recht bekannter Vers. Er sagt, dieser Vers sagt aus, genauso wie die Gedanken von jungen Mädchen Freude daran finden, wenn sie an einen jungen Burschen denken, wie man manchmal junge Mädchen und Gurukul-Mädchen stehen zusammen im MVT, im MVT-Gebäude. Der junge Bursche aus Südflorida. Mein Gott, hat er ein fantastisches Beatback. Und genauso wie junge Burschen Freude daran finden, an ein junges Mädchen zu denken, so wünsche ich mir, dass mein Geist Freude an dir findet. Tolle Analogie. So. In der heutigen Morgenvorlesung möchte ich ein bisschen über Sambandha sprechen und dann möchte ich im Workshop zeigen, Sambandha heißt Verbindung mit Krishna, in Verbindung zu treten mit Krishna, und dann möchte ich im Workshop, nachdem ich heute in der Morgenvorlesung die philosophischen Grundlage etabliert habe, euch gerne in zwei sehr powervolle Übungen einweihen. Also ich möchte euch informieren über zwei sehr machtvolle Übungen aus den Shastras, wie ihr während des Kirtans in totaler Verbindung mit Krishna stehen könnt. Und dann werdet ihr keinerlei Ableckungsschwierigkeiten mehr haben. Die jungen Mädchen, die im MVT über den tollen Burschen aus Südflorida sprechen, die sind nicht abgelenkt auf irgendwas anderes. Da kann selbst ein Affe unter ihnen landen und sie ein bisschen bedrohen. Die werden sofort wieder an den Burschen aus Südflorida denken. Ne? Weil der Geist ist verbunden, ganz stark verbunden. Ne? Zunächst einmal, es gibt zwei Arten von Verbindungen. Die eine Verbindung, die man verspürt, bindet ein. Die zweite Art befreit ein. Lasst uns hören, was Maya Sambandha, die Verbindung mit Maya, wie die ein bedingt und wie die ein mit eisernen Ketten sozusagen in Illusion hält. Maya Sambandha heißt, dass du dich verbindest oder dass du völlig angehaftet wirst mit deinem Körper und deinem Geist und auf diese Weise dann unter die Kontrolle des Körpers und des Geistes gerätst. Du handelst mit anderen Worten nicht mehr selber, sondern du wirst gezwungen zu handeln. Nachdem Kalia, der Dämon, von Krishna korrigiert wurde, wandte er sich an Krishna. Er konnte nicht glauben, dass er vor ein paar Stunden noch Krishna angegriffen hatte, mit dem Wunsch, ihn zu töten. Er konnte das nicht glauben. Krishna hatte ihm seine Barmherzigkeit gezeigt, indem er ihn sehr stark getadelt hatte und ihn gezüchtigt hatte, sagt man in Deutsch zu dem, was Krishna tat. Und er hatte einen Tanz auf seinem Kopf verrichtet, wo er mit starken Tanzschritten, also mit Kraft, Kalia geschlagen hatte, mit den Füßen getreten hatte. Und Kalia wachte dann auf von seiner dämonischen Haltung und sprach sehr devotionale Gebete. Und eines dieser Gebete ist etwas, was ich auch beten könnte. O mein Herr, sagte er, es ist so schwierig für Menschen, ihre bedingte Natur aufzugeben, aufgrund derer sie sich identifizieren mit etwas, was unwirklich ist. Kennt ihr das? Wenn man sich identifiziert mit etwas, was unwirklich ist. So oft identifiziert man sich mit dem physischen Körper, mit seinen Gedanken. Wenn die Frauen unter uns in ihre Tage kommen und plötzlich von dieser hormonellen Veränderung im Körper betroffen werden, wird es manchmal so schwierig, ruhig zu bleiben, ausgewogen zu bleiben. Dann brauchen sie insbesondere den Zuspruch von ihren Ehemännern, die sie dann ein bisschen stützen, weil es wirklich die bedingte Natur, der Körper meldet sich und der Geist meldet sich. Oder wenn wir als Männer, sagen wir mal, Kälte verspüren oder Hunger, oder wenn wir wenn wir das Gefühl haben, nicht geachtet zu werden und missachtet werden, dann können wir so leicht gestört werden. Ne? Jeder von uns kann von dieser bedingten Natur, die uns umgibt Körper und der Geist, so leicht in Verwirrung gebracht werden. Ich habe gemerkt, sehr oft Menschen kommen zu mir hin. Ich habe dann meistens so eine große Schachtel mit Kleenex-Tüchern, weil die alle weinen. Sie weinen darüber, wie die bedingte Natur ihnen Schwierigkeiten bringt, wie sie Schwierigkeiten in Beziehung haben aufgrund ihrer bedingten Natur, wie sie im Herbst vielleicht leicht depressiv werden, nicht? Und so weiter und so fort. Die materielle Natur wirkt auf die meisten von uns ständig an, wie sie Liebeskummer haben aufgrund ihrer bedingten Natur. Und so. Das ist ein ständiges Einwirken der materiellen Natur, das so lange wirkt, wie wir die Sambandha mit dem Körper haben, die Verbindung mit dem Körper und die Identifizierung mit dem Körper. Das ist ein schwieriges Problem. So Kali sagt, das finde ich so ehrlich, oh mein Herr, ist es so schwierig, für mich die eigene bedingte Natur aufzugeben, durch die wir gezwungen werden, uns zu identifizieren mit dem Unwirklichen, was nicht Bestand ist. Du bist der Einzige, sagt Kalia, der uns Freiheit von dieser Maya gewähren kann. Das ist ein schönes Gebet. Ne? Ich finde es auch, wir könnten alle das sagen, Krishna, so schwierig, meine bedingte Natur. Ich habe oft das Beispiel gegeben von der inneren Fessel, dem inneren Knoten im Herzen, dem Knoten des falschen Egos, der uns identifiziert mit dem Körper. Ich habe ein Beispiel aus einem indischen Zoo gegeben, der restlos abbrannte in einem schlimmen Feuer. Die meisten der Tiere konnten sich in Panik aus ihren Käfigen befreien, indem sie die Türen durchbrachen. Manche, ein Gorilla hatte die eisernen Stäbe auseinandergemacht, wie der stärkste Mann der Welt. Nicht? Nur das stärkste Tier überhaupt, der Elefant im Zoo, war verbrannt worden. War verbrannt. Die Versicherungsgesellschaft, die Feuerschäden dann untersuchte, stellte fest, dass der Elefant nur mit einem kleinen Hanffädchen an ein kleines Plastikding angebunden war. Der hätte ohne weiteres sich befreien können, wenn er nicht ein Gefesselter war. Wie war er gefesselt? Wie war er bedingt? Wie war er angekettet? Nicht mit dem Hanfseilchen, das ist kein Problem gewesen. Weil als er gefangen wurde, in Hardwar und Rishikesh gibt es noch einen Dschungel, wo in freier Wildbahn Elefanten leben. Da wurde der gefangen. Kann man heute noch sehen, die Elefanten. Wenn man da durchfährt, gibt es manchmal Elefantenalarm. Abends um 7 Uhr meistens. Dann kann man da nicht durch, weil die Elefanten die Straße kreuzen. Und man soll ihnen nicht zu nahe kommen, weil sie sind effektiv die stärksten Tiere. Sie zertreten ein Jeep, wie du eine Erbse zertrittst. Ne? So, dieser Elefant war jung gefangen worden als kleines Elefantenbaby und dann gleich mit einer starken eisernen Kette und einem eisernen, Eisenring an einen Baum gekettet worden. Und er hatte für eine ganze Woche versucht, sein Bein zu befreien und in die Freiheit zu entkommen. Er hatte sich schließlich das Bein dort, wo dieser Eisenring war, blutig gezerrt, worauf eine hässliche Eiterwunde entstanden war. Nach einer Woche dann hat er aufgegeben. Ab der Zeit konnte man ihn durch ein kleines Hanfsädchen, Hanffaden, ist die Hanf? So Naturfaser, festbinden. Denn die Kette, die eiserne Kette, war jetzt in seinem Geist. Und die sagt ihm, du bist unfrei und du kannst nicht frei werden. Alle von uns Retro. Auch du, auch ich tragen eine solche eiserne Kette in unserem Geist, die uns sagt, wir können bestimmte Dinge nicht. Ne? Wir können bestimmte Dinge nicht. Das wird mir jetzt zu viel. Oder wir schaffen das nicht. Wir sind nicht gut genug. Wir können nicht spirituelles Leben richtig ausführen. Die eiserne Kette ist im Geist Haribo. Das ist die bedingte Natur, die wir angenommen haben mit unseren bedingten Gedanken. Und das ist etwas, was uns an Maya bindet. Es gibt aber jetzt ein Sambandha, eine Bindung oder Verbindung, nicht eine Ego-Verbindung, eine Verbindung, die Krishna-Sambandha, die Verbindung mit Krishna. Und diese Verbindung macht uns frei. Heute Morgen beim Chanten hatten wir alle einen Text aus den Heiligen Schriften gehört, beim Chanten des Samsara-Gebetes, den ich hier an dieser Stelle noch einmal zitieren möchte. Dieser Text kommt für diejenigen, die ihn lesen möchten, im Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, Text 22, Kapitel 22, Text 33 vor. Ich möchte euch aber schon darauf hinweisen, ihr werdet ein Amrita Vani Training Newsletter bekommen von dem, und da wird er auch drauf sein. Also ihr braucht jetzt, wenn es euch zu schnell geht, den aufzuschreiben, nicht unter Vollstress zu kommen. Krishna to Maharaya di Bale Ekabara Maya Banda, ne? Haite Krishna Tare Kalepara. Man wird sofort. Oh, sorry! Herbst. Das ist der Herbst, der macht solche Sachen. Nichts mit mir zu tun. Also, es geht hier darum, um die Bindung, die uns frei macht. Wir haben über die Bindung gesprochen, die uns unfrei macht. Diese Bindung, dieser Knoten im Herzen, der Ego-Knoten. Jetzt wird er gelöst und jetzt werden wir einen Knoten an Krishna finden. Hört euch diesen Text bitte an, der ist so schön, den sollte man eigentlich jeden Tag lesen. Man wird auf der Stelle aus der Gewalt Mayas befreit, wenn man ernsthaft und aufrichtig sagt, mein lieber Krishna, obgleich ich dich für so lange Jahre in der Materienwelt vergessen habe, so lange Zeit habe ich dich schon vergessen. Vielleicht sind es viele Geburten. Heute gebe ich mich dir hin. Ich ergebe mich. Heute. Jetzt. Now. Auf der Stelle. Ich bin eigentlich dein ernster und aufrichtiger Diener. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Klingt das bekannt? Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Stimmt, ne? Ihr kennt das aus eurem Studium über die Bedeutung des Heiligen Namens. So, hier finden wir einen ganz wichtigen Schlüssel. Ich habe immer wieder gemerkt im eigenen Leben, deswegen, das ist wirklich ein Thema, was mich total begeistert und was mich total auch, was eine Grundlage für mein eigenes spirituelles Leben bildet. Ich habe gemerkt, wenn man nur dazu kommen kann, dass man aufrichtig und ernsthaft sagen kann, Krishna, ich bin deiner, I'm yours, ich gehöre zu dir, ich bin dein aufrichtiger Diener, ich habe den Fehler gemacht, dich sehr, sehr lange schon aus meinem Leben herausgestrichen zu haben. Ich habe dich vergessen. Aber ab heute bin ich dein ernsthafter Diener. Sofort akzeptiert ein Krishna. Krishna wartet nur darauf. Es ist so für Krishna, als wenn ein Freund der zu einem entfernten Bekannten wurde, wieder zurückkommt und vor der Tür steht und sagt, ich möchte die Freundschaft wieder aufnehmen. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass manchmal eine Beziehung so ein bisschen distanziert wird und man danach irgendwann dazu kommt, eigentlich ist es nicht gut so. Man fühlt sich nicht wohl. Und man wünscht sich vielleicht, dass der Freund wieder zurückkommt. Also ich kenne das als jemand, der Menschen begleitet im spirituellen Leben. Und manchmal kommt es vor, dass sich Schüler aufgrund also unglücklicher Ereignisse innerlich ein bisschen entfernen. Und ach, das tut so weh, das tut so weh. Aber man hat investiert da rein in die Beziehung, in sein Herzensblut. Und das ist es so fern. Und ach, mein Gott, warum musste das denn so kommen? Wieso? Und was war? Ich verstehe das gar nicht. Was war denn? Und plötzlich ist die Person vor der Tür und sagt, oh, könnte ich nicht wieder einen Service machen? Mein Gott, mein Leben ist erfolgreich. Ne? Mein Leben ist jetzt erfolgreich. So denkt man. Ne? Ihr kennt das, ihr werdet das schon noch sehen. Manche von euch sind Kinder, sind Eltern, die haben Kinder. Ihr werdet sehen, wie in der Pubertät eure Kinder ihren eigenen Entwicklungsweg finden müssen, nicht? Und sich vielleicht ein bisschen entfernen. Und dann kommen sie zurück und dann werden sie eines Tages, wenn ihr euch reif verhält in dieser Zeit, ist eine ernsthafte Prüfung für Eltern, aber die kommen dann immer wieder, weil sie, und dann ist man so glücklich. Ihr werdet sagen, ach, mein Leben ist erfolgreich. So, Krishna hat diese Gefühle uns allen gegenüber. Wir haben uns von ihm entfernt. Und wenn ein Devoti ernsthaft sagen kann, wir haben uns auch innerlich distanziert von Krishna, wenn der Devoti zur Besinnung kommt und sagt, mein Gott, was macht denn hier? Ich bin doch so ganz gottesfern im Augenblick. Was bin ich denn für eine falsche Ausgabe, nicht? Eine missglückte Kopie eines Devotis. Jetzt muss doch mal was geschehen hier mit meiner Beziehung zu Krishna. In dem Augenblick nimmt Krishna ihn sofort an. Sofort. Es muss halt mit Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit sein. Es darf nicht Lippenservice sein. Und da komme ich jetzt zu einem weiteren Punkt in diesem Vortrag. Es besteht ein Unterschied zwischen Lippenservice und, also wie sagt man das in Deutsch? Ein Lippenbekenntnis. Danke, mein Mann. Danke. Das Wort hätte ich niemals finden können, aus eigener Kraft. Es besteht ein Unterschied zwischen einem Lippenbekenntnis, das man, was nur so daherredet, und etwas, was von Herzen kommt. Das kann man in der materiellen Welt sehr wohl spüren. Ich kenne zum Beispiel das in dem Fall, den ich gesagt habe, dass Menschen, die eine innerliche Distanz geschaffen haben, zurückkommen, aber das gar nicht meinen. Die sagen nur, was mit dem Lippen, aber das Herz sagt was ganz anderes. Und sie handeln dann auch meistens ganz anders. Das kennt man. Ach, okay, dann ist das, geht die Enttäuschung weiter. Ne? Aber es besteht ein großer Unterschied und diese Sache, diesen Punkt müssen wir lernen beim Namen Kirtan. Das ist der entscheidende Angelpunkt. Chantest du noch mit deinen Lippen oder chantest du mit deinem Herzen? Chantest du noch immer äußerlich oder chantest du bereits innerlich? Das sind ganz wichtige Sachen. Dieser Text, den wir heute gelesen haben, ein toller Text, also der wird euch zugeschickt werden. Man wird frei, wenn man aufrichtig sagen kann, man wird frei aus den Ketten meist, wenn man aufrichtig sagt, mein lieber Krishna, obwohl ich dich seit so vielen langen Jahren in der materiellen Welt vergessen habe, gebe ich mich dir doch heute hin. Ich bin dein aufrichtiger und ernsthafter Diener. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Dieses, das müssen wir in den Kirtan einbringen. Und dann heißt unser Kirtan Kirtan Sambandha, verbundener Kirtan. Wir sind verbunden mit dem Herzen, mit Krishna. Wir haben den Knoten gelöst. Dieser Knoten ist des Egos ist ein Knoten im Herzen. Wir haben den Knoten, der uns bisher mit Maya verbunden hat, mit unserer eigenen bedingten Natur, zu Deutsch gesagt, aufgelöst, und jetzt sind wir gebunden an Krishna. Man nennt das auch im Englischen, im anglikalistischen Krishna, Krishna-Deutsch, committed Kirtan. Commitment, ein Commitment. Das wollen wir doch sehen in einer Beziehung. Ist jemand committed dazu? Das heißt, hat er eine innere Verbindung? Legt er sich fest? Sagt er, das ist jetzt ernst zu nehmen. Das ist eine Freundschaft. Das ist eine echte Beziehung. Hm?
Das ist wichtig.
Wenn das Chanten der Heiligen Namen vom Herzen kommt, erreicht es sofort das Herz Krishnas. Wenn es aber nur von den Lippen und der Zunge kommt, erreicht es nur Krishnas Ohren. Krishna nimmt zur Kenntnis, ob jemand chantet, aber es geht nicht in das Herz von Krishna rein. Krishna kann diesen Devotee noch nicht oder diesen Chanter noch nicht in sein Herz aufnehmen, denn er sagt das nur von den Lippen her, nur von dem und er sagt im Grunde gesingt noch nicht den wahren heiligen Namen. Jetzt kommt die große Überraschung von heute Morgen. Hier müsst ihr euch ein ganz klein bisschen konzentrieren, was ein leicht schwieriger Punkt ist. Es besteht ein Unterschied zwischen Hare Krishna und Hare Krishna. Eins ist nicht der richtige Name, eine materielle Klangschicklung, das andere ist Krishna selber. Und ich möchte euch, weil dieser Punkt so tief ist und gleichzeitig so wichtig und dennoch doch so übersehen wird, so sträflich übersehen wird, ein Zitat von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dazu vorlesen, denn ich kann nicht erwarten, dass ihr mir diesen Punkt so leicht abnimmt. Ich kann nicht von euch erwarten, dass ihr denkt, oh, mein Chanten ist unter Umständen gar kein Chanten. Das ist wirklich ein aufrüttelnder Punkt. Was ich heute tun möchte, ist, ich möchte euch zu dem wirklichen Erfahren von Namen Kirtan führen, denn es soll euch ja in den inneren Raum bringen, wo ihr Krishna trefft. Das ist ja die ganze Idee, das hatten wir auch heute Morgen nochmal in der Zusammenfassung gehört von dem gestrigen Tag. Darum geht es uns in diesem Seminar. Diese Seminare sind nicht einfach nur ein Dahergerede, ein schönes Dahergerede, das geht um ganz existenzielle Fragen, die unter Umständen über unser spirituelles Leben entscheiden können. Hier ist jetzt die Aussage. Ich möchte euch bitten, euch in die absolute Wachsamkeitsposition zu begeben. Ich sehe hier gerade Madame Mohan, der sich total einstellt und der keine Silbe sich entgehen lassen will. Also, es heißt, es geht los. Namakshala Bahiraya Bhate Tabunama Kapunaya. Ich weiß, ich kann das auch nicht verstehen. Man mag den Klang der heiligen Namen vibrieren, aber das mag noch gar nicht der heilige Name sein. Die heiligen Namen und der Herr sind nicht verschieden voneinander. Denjenigen, denen es an Wissen mangelt über die Beziehung zwischen dem Diener und dem Objekt des Dienstes. Also, du musst wissen, wer du bist und wer Krishna ist. Diejenigen, die da nicht Wissen haben, können nicht weiterkommen als die vier materiellen Lebensziele. Also Religiosität, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnbefriedigung und Befreiung. Sie können nicht die Ebene der Liebe zu Krishna erlangen. Lasst mich das für euch auseinanderklamüsern. ein neudeutsches Wort, es ist ein bisschen gut, auch andere Sprachen zu lernen. Was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hier sagt, um eine Verbindung zu, oder um richtig den heiligen Namen der Krishna ist zu chanten, musst du in einem bestimmten Verständnis, in einem bestimmten Wissen chanten. Nämlich du musst wissen, wer du bist als Seele und wer Krishna ist und was die Verbindung ist. Wenn du nicht auf diese, mit diesem Wissen chantest, diejenigen von euch, die Brahman sind, wissen, das ist das Sambandha-Gyan, eines der, der drei großen Wissensbereiche des Krishna-Bewusstseins, Sambandha, Tattva, Abhideya Tattva und Vayojana Tattva. Wer nicht dieses Wissen hat, der kann nicht weiterkommen als durch sein Chanten, als diese vier Ziele. Sein Chanten wird schon was bewerten. Er wird ein religiöser Mensch sein. Aber da ist ein großer Unterschied zwischen einem von Liebe entbrannten Menschen, der Liebe zu Gott hat, und einem religiösen Hare Krishna, der nur so regelgetreu sein soll, abklappert, damit er nicht im Patala Loka landet. Das ist ein Grundverschieden. Weltliche Religiosität hat nämlich noch das eigene Wohl im Inneren und hat im inneren Zentrum hat nichts mit Liebe zu Krishna zu tun. Jemand, der so chantet, ohne diese Verbindung, ohne dieses Sambandha, kann auch wirtschaftlichen Fortschritt machen. Wisst ihr, dass Steve Jobs, der unlängst verstorbene Begründer dieses Multimillionen-Konzerns Apple Computer, dass der ein Topfwäscher im Boston-Tempel der Hare Krishna-Bewegung war. Und er hat sowohl in seiner Autobiografie als auch in öffentlichen Vorträgen sich dazu bekannt, dass er, der hat sich geoutet, er war mal, er ist ein geblubter Beamter. Das ist so, sagen wir in unserer Slang, nicht? Er ist ein in den nicht aktiven Zustand geraten, wie der Hare Krishna. Man kann wirtschaftlichen Fortschritt kriegen durch das Chanten. Es kann einem gut gehen. Und man kann auch Sinnbefriedigung und sogar Befreiung erreichen durch Namabhasa-Chanten, wo man nur den Schatten des Heiligen Namen chantet, aber nicht den wirklichen Heiligen Namen. Aber du kriegst nicht Liebe zu Krishna. Es ist logisch, nicht? Weil es ist ein Lippenbekenntnis. Madame, du gehst in die Weltgeschichte der Formulierung ein. Das war jetzt das beste Wort, was hier fehlte. Es ist nur ein Lippenbekenntnis. Es ist kein Herzensbekenntnis, wenn man so will. Es ist nicht etwas Beabsichtigtes. Es ist nicht etwas, hinter dem der ganze Mensch steht. Das ist, was ein Lippenbekenntnis ist. Was man da hat, ist nicht der wirkliche Name, sondern der Schatten des Namens. Wenn du den wirklichen Namen chantest, tust du das in großer Verbindung, wie dass du ein Diener Krishnas bist. Und wir werden darüber meditieren. Krishna Mohini hatte sich das gewünscht. Mehr Meditation. Wir wollen die innere Stille, genuiner Spiritualität erfahren in diesem Seminar. Das war dein Wunsch gestern. Das habe ich sehr zur Kenntnis genommen, sehr schön, darum geht es ja. Also den wirklichen Namen musst du haben, wenn du eine wirkliche Verbindung zu Krishna verspürst. Wenn du das nicht tust, no Sambandha hast, hast du den Schatten des Namens. Bandha heißt Bindung und Sam heißt vollständig. Sam Kirtan heißt vollständiger Kirtan. Der heilige Name, der ohne Verbindung zu Krishna gechantet wird, ohne eine bewusste Verbindung zu Krishna gechantet wird, ist nur wie eine leere. Meine Mann, du bist heute so gut, hast heute guten Start. Wie sagt man, eine leere Medizinkapsel. Da gibt es so Wisst ihr diese, die kann man auch auseinandernehmen? Wie sind diese? Hier ist doch unsere Frau Doktor.
Die heißen Kapseln.
Die heißen Kapseln. Kapseln in einem Guss oder Kapseln in zwei Gussen? Ja, das sind zwei Dinge. Die sind so, ne? Diejenigen, die sich fragen, ach, das ist doch bestimmt Gelatine, die nehmen dann so, tun das so auseinander und tun das so rein, weil wir keine Gelatine essen, wo Kuhprodukte drin, also Produkte der lebendigen Kuh drin sind. Wenn du, das sieht aus wie eine leere Medizinkapsel, sieht aus wie eine Kapsel, klasse. Und du schluckst es, aber da ist nichts drin aus gewinntechnischen Gründen, haben die keine Mediziner reingetan. Oder noch schlimmer, du hast ein falsches Verständnis, dann hast du die falsche Medizin in der Kapsel, da hast du Arsen da drin. Das gibt's auch. Falsches Verständnis von Krishna-Bewusstsein, falsche ich bin eins mit Gott. Solche Ketans gibt es auch. Da kriegst du nicht Liebe zu Krishna. Das killt einen ja. Ich denke, die meisten Devotees haben leere Medizin. Die denken einfach gar nicht nach. Die kommen so, Krishna, da gibt es was zu essen, Hermine. So, die sind gar nicht bei der Sache. Die sind gar nicht in Verbindung. Da ist nichts drin. Die haben den Schatten des Heiligen Namens. Es sieht so aus, es ist wie der Schatten einer Medizin. Sieht so aus, aber es wirkt nicht. Bhaktivinoda Thakur sagt, solange wir Namabhasa chanten, also den Schatten chanten, werden wir nicht vom materiellen Wünschen frei werden können. Und wir werden es drückt es positiv aus. Solange wir Namakshara chanten, also nicht den wirklichen Namen, sondern den Schatten des Namens, das sieht so aus wie, Schatten sieht immer so aus wie, aber hast du schon mal mit einem Schatten eine Konversation geführt? Die kann nicht reden, der Schatten. Oder mit dem Schatten die Hand geschüttelt, die kann nicht reden, sieht aus wie. So sieht aus wie der Heilige Name, ist aber nicht. Bhaktivinoda Thakur sagt, warte mal, wie ist das nochmal? Man bleibt hungrig. Dir fehlt etwas im spirituellen Leben. Und weil dir etwas fehlt und du nicht weißt, wie du das kriegen kannst, gehst du wieder zum materiellen Leben und setzt in diese Leere, die du verspürst, materielle Dinge hinein. Fülle zu spüren, die aber wieder diese falsche Sambandha erzeugt, diese falsche Verbindung, sodass du nicht weiterkommst in deinem Spirituellen. Kennt ihr diese Situation? Man chantet und chantet, man praktiziert und praktiziert und fühlt sich doch innerlich noch nicht ausgelastet und erfüllt. Und dann denkt man, was gibt es im Kinoprogramm? Man sieht da mal was Interessantes. Überlässt die Unterhaltung nicht dem eigenen Leben, sondern dem Kinoprogramm. Also das ist, was passiert, wenn man in der falschen Sambandha lebt. Ihr möchtet euch jetzt fragen, wie kann man Sambandha herstellen? Wie kann ich Verbindung mit Krishna herstellen? Wie kann ich in die aktive Verbindung mit Krishna treten? Es gibt eine tolle Praxis, die wir im Workshop praktizieren werden. Ich sage da gleich, wenn die Lecture ist gleich zu Ende, ich sage da gleich noch was dazu, wie ihr euch vorbereiten könnt, sodass ihr wirklich eine Verbindung erhält. Man nennt sie Bhuta Shuddhi. Man meditiert da, und die meisten kennen es schon, ich lese es einfach mal vor, über diese Sätze. Ich bin von Natur aus der ewige Diener Krishnas. Aber aufgrund meines eigenen Unglücks habe ich mich schon seit langer Zeit gegen ihn gestellt. Deswegen habe ich mich mit meinem Körper identifiziert und bin in einem Fort im Kreislauf von Geburt und Tod in der materiellen Welt gewandert. Das hat mir nur Leiden eingebracht, die dreifachen Leiden. Doch mein Leben hat sich jetzt verändert. Als Ergebnis auf ein unvorstellbares Glück habe ich einen spirituellen Meister getroffen. Und in seiner Barmherzigkeit hat er mich unterrichtet darin, dass ich ein ewiger Diener Krishnas bin. Ein individuelles spirituelles Wesen, was grundverschieden ist. Im Englischen heißt es completely apart. Also grundverschieden ist von dem groben und dem feinen Körper. Durch die Anweisung meines spirituellen Meisters habe ich jetzt das Glück erreicht. Habe ich jetzt das Glück, die Lotusfüße des Herrn zu erreichen und die Lotusfüße von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Radha Shyamsunda oder Krishna. Also in diesem Text wird auch das gesagt, wie man Sambandha bekommt. Wir haben gestern im Auto so ein Text von Srinivas Acharya gelesen, ein Kommentar zum Chaturshloka, zu den vier Versen, wo er sagt, durch die Mercy des spirituellen Meisters kriegst du diese Verbindung und diesen Service her, der unterrichtet dich, und das ist ein unglaubliches Glück. So meditiert der Devote jeden Tag darüber. Vorher war ich eine gefallene Seele. Ich bin einfach nur von den Wogen des materiellen Daseins hin und her getrieben worden. Und jetzt ist die Verbindung da. Die Verbindung. Oh. Dafür kann ich nicht genug danken. Das ist etwas Unbezahlbares. Keine Gegenleistung gibt es in dieser Welt, mit der ich die Dankbarkeit begleichen könnte. Es geht nicht. Dieses verbundene Chanten, was also kommt, ist beim Lila von Draupadi so interessant. Ihr wisst Draupadi. Draupadi wurde als Spieleinsatz in einem Würfelspiel mit gezinkten Würfeln verloren und wanderte also von den Pandavas, sie war die Frau der Ehefrau der Pandavas, in die Hände von der Gegenseite, Duryodhan und so weiter. Und die dachten dann, wir haben jetzt Draupadi gewonnen, die ist so schön, wir wollen jetzt ihre nackte Schönheit in der öffentlichen Versammlung sehen. Und so ist Dushasan, der die Stärke von 10.000 Elefanten hatte, so wird es gesagt im Mahabharata, zu ihr gegangen und hat angefangen, an ihrer Kleidung zu ziehen, um sie öffentlich zu entkleiden. Draupadi hatte sich hilfesuchend an die noblen Adligen in der Versammlung gewandt, aber alle hatten weggeschaut und damit ihr Einverständnis gezeigt zu dieser öffentlichen Schmähung. Schließlich hatte sie sich dann nur ganz zum Schluss, bevor es fast geschehen war, hatte Krishna eingegriffen und hatte sie dann eingekleidet mit nicht enden wollenden Sari-Material. Der Dushasan zog weiter und weiter und weiter und füllte im Verlauf den ganzen Palast ein. Es war richtig viel Sari-Stoff, wie es keine Fabrik heutzutage mehr hinkriegt. So, Draupadi kam im Anschluss daran zu Krishna und sagte, mein lieber Herr, warum bist du? Du bist gekommen. Aber warum so spät? Das war die allerletzte Eisenbahn. Das hat man damals nicht so ausgedrückt. Also, das war wirklich sehr spät. Und ja, Rupa Krishna hat, hör jetzt genau zu. Man sagt in Jugoslawisch, Slushai. Slushai. Slushai ist eine Aufforderung, genau zuzuhören. Hör jetzt genau zu, Draupadi. Du hast mich gerufen, aber das war ein Lippenbekenntnis. Du hast dich ja erinnert, du hast dich ja an Bhishma gewandt. Du hast ja gesagt, Bhishma, siehst du nicht das Unrecht, was hier getan wird? Die wollen mich entkleiden. Sprech ein Wort dagegen, dann hört das Ganze auf. Dieses Unmoralische. Bhishma hatte weggeschaut, Draupadi, hä? Dann hast du dich an Duryodhana, Dhritarashtra, all die Könige gewandt. Zum Schluss hast du versucht, selber gegen Dushasana anzukämpfen. Du bist ja eine starke Kshatriya-Lady, oder? Nur ganz zum Schluss, als du sahst, dass dich weder andere noch deine eigenen Kräfte beschützen konntest, hast du dich an mich gewandt. Hast ganz laut von Herzen gechartet. Du hast Nam Kirtan dann angefangen zu machen. Nicht Nam Kirtan, sondern Nam Sankirtan. Es war ein alleiniger Kirtan, sie hatte allein gesungen. Du hast komplett gechantet, du hast richtig gechantet, du hast Samya gechantet. Oh, Jana, oh, wie hat er sie gerufen? Oh, Govinda!
Oh, Govinda!
Ja, schon noch ein bisschen in den Fieber. Oh, Govinda!
Oh, Govinda!
Oh, Madhusudan!
Oh,
Madhusudan! Oh, Janardhan!
Oh, Janardhan!
Ganz viele Namen hatte sie eben. Das war Namen Sankirtan gechantet. Und weißt du, wo ich da war? Nee, sagte Draupadi. Ich war ganz weit weg von dir. Ich war in Dwaraka. Und einfach, weil du Sankirtan gemacht hast, richtig gechantet hast, bin ich sofort da gewesen. No problem. Und hab dir in einer Notsituation geholfen. Hm? Shadow Chanting, also Schatten Chanting, bringt nicht Krishna. Schatten Chanting nur Kirtan Sambandha, also Chanting mit einer inneren Verbindung bringt Krishna. Draupadi ist das der Beweis. Draupadi ist der Beweis dafür. Ich selber durfte das in meinem Leben einmal erfahren, als ich schmählich wie ein deutscher Tourist in den Atlantischen Ozean vor der Küste von dem beliebten Urlaubsort Fuerteventura ertrank. Ich war rausgeschwommen. Die Modis in meinem Team wissen, manchmal bin ich einfach nicht zu halten und mache verrückte Sachen. Also nicht so, wir haben einen Swami, der macht Bungee Jumping, der ist noch interessierter. <als wir. lacht> nicht an dauernden Band, nur ein paar Mal. Ich bin rausgeschwommen, ich hatte das Zeichen nicht gesehen. Oder übersehen, wo ich hatte es gesehen, wo ich Apple, aber ich komme von der Insel, ich bin nicht wie ein deutscher Tourist, ich kann schwimmen. Und bin rausgeschwommen und so hat mich das in den Ozean gezogen und in die hohe See, sagt man dazu, in Norddeutschland, also hohe Wellen, und ich fing an zu ertrinken. Das Wasser drang in mich rein, zerbrach mich, ich war in meiner, will ich euch nicht zumuten vor dem Frühstück, wo ich drin lag. Und ich bin richtig untergegangen, richtig getrunken. Wir waren jetzt mit Nayana Manjari auf einer Kreuzfahrt und ich habe mich da wieder erinnert, als rings um mich herum der Ozean war. Ich spürte plötzlich den irrationalen Wunsch vom 12. Deck, der Buddha zu springen, einen Kopfsprung in den Atlantischen Ozean. Dann habe ich davon abgesehen und bin nicht da reingesprungen, weil ich dachte, ich gucke gerade, weil die Boys mich manchmal tadeln, dass ich nicht meine Grenzen kenne. Und ich habe mich davon abgesehen und habe es nicht getan. Aber ich mich daran erinnert habe, das ist so unangenehm zu ertrinken, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich da kriege dieses Trauma, also das ist richtig traumatisch, wenn das in einem Raum, und du weißt einfach, du wirst jetzt in ein tiefes Wassergrab eingehen, nicht? Und das ist das Ende deines kläglichen Versuches, Krishna bewusst zu werden. Es ist richtig, richtig gemein, ein Ertrinkungstod. Und ich hab dann bei Krishna, zu Krishna gerufen, Krishna, Krishna, Govinda. Ich habe mich an das Drupadi-Geschichte erinnert. Also das, und dann habe ich einfach gemerkt, nach einer gewissen Zeit nichts passiert. Und ich habe richtig gemerkt, ich bin ja gar nicht eingestellt. Ich mache das jetzt so fraßig, so fuselig, so Krishna, 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 gar nicht dabei, einfach nur ich ertrinke, das war mein Ding. Dann habe ich gedacht, so, stopp, das ist jetzt dein Tod, jetzt schenne mal richtig. Krishna! Ich habe richtig gechantet und in dem Augenblick hörte ich plötzlich eine innere Stimme, die sagte, keine Panik, ich schicke Wellen. Du musst aber ruhig bleiben. Nicht paniken. Du hast nur Schwierigkeiten, weil du in Panik bist. Das stimmte. Ich schicke jetzt Wellen. Du gehst mit den Wellen. Die werden die Flut überlagern. Du gehst runter mit denen, schwimmst mit so schnell, wie viel Kraft du hast. Du musst mit der Welle bleiben. Und dann wird die Welle auslaufen, weil immerhin Ebbe ist, es ist gegenläufig, die Wasserbewegung ist gegenläufig zur Bewegung der Welle, und dann wirst du wieder zurückgezogen werden, und dann nicht Panik, keine Panik, vertrau jetzt mal, und dann kommen die anderen, dann wartest du bis zur nächsten Welle, kämpfst nicht gegen das zurückfließende Ebbwasser, und wenn die nächste Welle ist, bleibst du so lange wie du kannst mit der Welle, und dann kommt wieder. Und du wirst so zur Küste kommen. Keine Sorge. Bloß nicht paniken. Panik nicht. Ich hörte das zweimal, weil ich wirklich in Panik war. Und da kam eine Welle, es war richtig unmeteorologisch, oder wie nennt sich das? Ozeanisch. Eine Welle kam und brachte mich so ungefähr, ich schätze mal 13 Meter, könnte aber mehr oder weniger sein, der Küste entgegen, und dann hört es auf, weil das kann nicht so lange bestehen, weil es gegenläufig ist, wurde ich wieder zurückgerissen, vielleicht 12 Meter, dann wieder die nächste Woge, 13 Meter, dann wieder 12 Meter zurück. Es ging also Meter um Meter der Küste entgegen, und nach einer Zeit, die mir so lang vorkam wie die Ewigkeit, war es aber nicht, war ich dann auf der Küste und hatte Gelegenheit, meine demütigen Dandavat Pranams zu Krishna darzubringen. Krishna hatte mich gerettet. Richtiges Chanten bringt Krishna, Schattenchanten bringt Krishna nicht. Ganz wichtig. Ganz wichtig. In dem Adi Purana heißt es, sagt Krishna zu Arjuna, die Devotees, die aufrichtig meine heiligen Namen chanten, deren Namen bewahre ich in meinem Herzen. Wenn du richtig chantest, Nandarani Priya, wie du das bestimmt sehr oft schon machst, wenn du richtig chantest, erreicht dein Chanten das Herzen Krishnas. Du bist im Herzen Krishnas, da bist du sicher. Aber Lippenchanten, das ohne Verbindung gemacht wird, ohne Connection, ohne Kirtan Sambandha, erreicht die Ohren Krishnas. Er nimmt Kenntnis davon und es kann dir materielle Vorteile geben, aber nicht das, wonach sich das Herz, das spirituelle Herz sehnt, nämlich Liebe zu Krishna. So, was jetzt verbundenes Chanten bedeutet. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Jetzt haben wir Danke. Was verbundenes Chanten bedeutet, ist eine gewisse Meditation, die Bhaktivinoda Thakur gibt und die wir im Workshop lernen werden. Es bedeutet, ich kann es euch hier ganz kurz nur einmal ansagen, dass ihr vielleicht in der Pause Gedanken habt, also Möglichkeit habt, darüber nachzudenken. Es bedeutet, dass du bei dir anfängst, ich bin ein Atom, kleines Teil, bewusst vom Bewusstsein und Krishnas ewiger Diener. Dann gehst du weiter. Krishna ist das unbegrenzte, bewusste Wesen und mein einziger Meister. Und dann wendest du dich Abschied nehmen der materiellen Welt zu. Die materielle Welt ist ein Gefängnis, das dazu bestimmt ist, meine abwesenden Tendenzen zu reformieren. Aber was das genau bedeutet und wie man das anwendet, vor allen Dingen, das werden wir im Workshop dann lernen. Das ist jetzt erstmal theoretisch und mit so philosophischen Sätzen, da kurz vor Frühstück können wir ganz herzlich mit mir anfangen. Ich weiß das nicht. Aber wir werden das in unsere Chanten einbringen und tief mit Gebeten verwurzeln in unseren Herzen und dann werdet ihr sehen, was geschieht. Ihr werdet sehen, ihr werdet ein unvergessliches Erlebnis erleben können. Ich möchte jetzt sehen, ob einige Fragen sind. Wir haben noch 12 Minuten und dann gibt es Frühstück. Vielleicht kann Divya Singhak kurz runter eilen und sagen, wir sind rechtzeitig mit der Vorlesung. Ist das Prasadam bitte auch rechtzeitig fertig? Und dann zurückkommen, nicht? Ich muss noch was sagen, was für dich auch wichtig ist. Gut. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Hier ist eine Frage. Wie war dein vierter Name noch einmal? Florin. Florin, gut.
Also wenn man interessant ist, ja, wenn man von Herzen chantet, dann ist man in Verbindung mit Krishna. Und erst dann geht es richtig los mit dem Chanten, oder? Genau, und kann es sein, dass man, ich habe eben mal gehört, dass man eigentlich 16 Runden konstant gleich chanten sollte. Aber wenn ich versuche, mit Herz zu chanten, schaffe ich das vielleicht gerade mal 2 Runden.
Ja.
Wenn ich von meinem Herz da reingebe und dann wird es aber künstlich, dann soll ich wieder ein bisschen wieder zurückschrauben und wieder ein bisschen.
Ja. Also es gibt eine Technik, die sehr einfach ist, auch für Anfänger im Chanten, die wir lernen werden, die uns hilft, den Geist immer wieder zu verbinden. Aber das verbundene Chanten oder Kirtan Sambandha ist letztlich ein Zustand, wo du nicht mehr den Geist kontrollieren musst und so weiter. Das ist ein Zustand, der dann auftritt, wenn das Herz ein bisschen mehr gereinigt ist und es nicht mehr so viele materielle Wünsche und materielle Missverständnisse gibt. Also es hat schon was mit Fortschritt zu tun. Aber es gibt eine Technik, die uns eben helfen kann, dass wir die Verbindung durch eigene Bemühungen erreichen können. Und dann muss man sehen, wie lange sie hält. Und dann muss man halt diese Technik immer wieder anwenden. Krishna spricht grundsätzlich davon, indem er sagt, wohin auch immer der Geist aufgrund seiner unsteten Natur wandert, von da muss man ihn zurückbringen. So, das ist am Anfang etwas, was man laufend üben muss. Und dazu werde ich euch eine Übung geben, die man immer wieder machen kann. Und dann kommt man zu dem Zustand, wo das Herz einfach durch das verbundene Chanten so gereinigt ist, dass man von der Übung loslassen kann und dann einfach schwebt in der Verbindung. Nicht? Es gibt da 2 Stufen. Die erste Stufe, sieht man, wir müssen uns anstrengen, die Verbindung zu machen. Dazu gibt es eine Technik. Und dann gibt es einen Zustand, das Krishna-Bewusstsein, wo du nicht mehr Techniken brauchst. Also das ist ungefähr so, wie es gibt eine Technik, um in den Fluss zu kommen. Du musst dir deine Klamotten ausziehen und vom Ufer in den Fluss warten und dann kannst du dich fallen lassen und vom Fluss tragen lassen. So ungefähr. Da gibt es eine Übung, die uns da reinbringt in den Fluss des Schenkens. Aus eigener Kraft geht man noch, wenn man wartet. Kennt ihr das Wort warten? Ich warte in einem Flusswasser. Und dann.
Oh, sorry, sehr gerne, danke.
Dann. Habe ich mal erlebt, in Hardware im Griechenkäse. Und da habe ich mich einfach in den Ganges reingegeben. Und dann bin ich im Ozean wieder rausgekommen. Nein, nicht so weit. Nur ungefähr 500, 600 Meter, dann kamen die Stromschnellen und dann haben die mich, wir waren mit dem Boot, haben sie mich gefischt aus dem Wasser und schnell das Boot zurückgebracht, weil wenn du durch so eine Stromschnelle gezogen wärst, dann hast du nur noch vier Finger vielleicht und einen halben Fuß und so, das ist sehr stürmisch. Gut. Also, Florin, heute kommt eine Antwort, wie man das. Wir haben noch, ich denke, dann lasse ich es mal hier, weil wir haben 9.13 Uhr und 9.15 Uhr hört es auf. Ich möchte euch noch etwas sagen zur Vorbereitung. Im Workshop wird es sehr, sehr praktisch vor uns gehen, vor sich gehen. Der Workshop fängt an um 11 Uhr. Das solltest du für, kann ich sagen. Und was sehr, sehr wichtig ist, wir werden meditieren. Also ich würde einigen von euch, die eine anstrengende Arbeitswoche haben, empfehlen, dass ihr nach dem Frühstück vielleicht kurz euch ein bisschen auf die linke Seite legt und ein kleines Verdauungsschläfchen macht. Auch die Tagesgäste, die wir haben, ihr braucht nicht, wir sind hier in der Familie, ihr kommt bestimmt bei irgendwo unter in einem der Gastzimmer und man kann auch zu zweit auf dem Bett liegen, kein Problem, unter guten Freunden und oder kann sich eine Decke organisieren und sich irgendwo ablegen. Nicht, weil ich habe so ein bisschen Eis mitgebracht und ich hatte gedacht, die Einschlafen in der Meditation, die lege ich Eis auf den Nacken. Das ist recht erfrischend. Es tut mir leid, ich habe so einen norddeutschen Humor, ich habe keinen heißen Humor. So was nie machen. Also ich wollte nur euch bitten, wenn ihr gütigerweise ausgeschlafen seid. Gut, dann wünsche ich euch einen sehr, sehr ereignisvollen Seminartag. Ich bin total inspiriert, denn was jetzt kommt, was im Workshop kommt, was wir jetzt vorbereitet haben, wird richtig gut sein. Also ich sage für die meisten Sachen, die ich sage, nicht so etwas, aber das wird richtig gut sein. Also ich wünsche euch einen guten Appetit. Hare Krishna.